Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
One, two, three. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
At Backlash, the game begins.
At Backlash,
there is no tomorrow.
Backlash,
you can't run.
At Backlash.
At Backlash.
At Backlash,
the future starts.
The questions end.
At Backlash,
I will find you.
Destroy.
At Backlash,
I'll make you suffer.
At Backlash.
At Backlash.
At Backlash,
I'll take what's mine.
WWE Backlash Live.
WWE Backlash, das ist das Thema. Backlash, der neue Smackdown-Pay-Per-View, der gar nicht mal so neu ist, denn den gab es schon vor einigen Jahren. Ihr hörtet gerade den Trailer aus dem Jahr 2006. 11 Jahre ist das her. Illustre Namen wie Shawn Michaels, Edge, auch John Cena, Chris Masters und Kalito. Sie alle hatten was zu sagen zum Thema Backlash 2006. Wir haben auch eine Menge zu sagen, und zwar hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Und wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, und mein kongenialer Co-Moderator Thomas Steuer. Hi Thomas.
Servus Kevin.
2006, es ist 11 Jahre her. Ja, und da waren wir auch schon dabei und erinnern uns bei Backlash 2006 an die legendäre Szene, als ich glaube, es war Triple H mit einem Katapult in die Ringecke befördert wurde und man ganz klar gesehen hat, wie er gebladet hat, sich quasi eine Wunde zugefügt hat an der Stirn. Ja, und das ist ja im Wrestling diese Art und Weise, wie man damals noch Blut ins Spiel brachte. Man hat sich mit einer kleinen Rasierklinge, die war bei Triple H dann so im, also wenn ihr Triple H kennt, sie haben ja so zugetapte Arme, ja. Und das war das dann so ein bisschen drunter. Dann zieht man so ein kleines Stück ab und dann reibt man sich das an der Stirn. Das hat man halt im Fernsehen komplett gesehen. Deswegen erinnere ich mich an Backlash 2006 sehr
gut. Krass, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, das ist so random Facts am Rande.
Ich erinnere mich wirklich an Backlash hauptsächlich natürlich für dieses Triple Threat Match dann am Ende und für diese super dämliche Promo da, die vorher immer gelaufen ist.
At Backlash, I will take what's mine. Das ist, glaube ich, so ziemlich jede Klischee-Wrestling-Phrase drin, die es irgendwie gibt.
I'll make you surrender.
Ja, das ist halt so. Und das ist halt auch ein bisschen Wrestling. Ja, das gehört auch dazu. Das ist Pathos, würde ich fast sagen.
Auf jeden Fall.
Das ist Pathos des Wrestlings.
I'll back. I'll backlash.
Ja, und man stellt sich mal vor, in diesem Jahr würde man für diesen Smackdown-Pay-Per-View Backlash, der nach von Sonntag auf Montag stattfindet, ab 2 Uhr auf Sky und auf dem WWE Network, das auch machen. Dann würde man so Namen haben wie Dolph Ziggler, Baron Corbin, Breezango, Fandango und Tyler Breeze, Eric Rowan, Luke Harper, Randy Orton, na gut, der war damals auch schon dabei, Jinder Mahal, ja, man stelle sich...
Ich wüsste gar nicht, wer sich da irgendwas zurückholen wollen würde.
Ja, wahrscheinlich. Wenn wir viel Geld dafür bezahlen, würden wir unser Geld vielleicht. Ja, aber wir wollen mal nicht...
Take back what's mine. $50.
Zum Glück ist 999 das Stichwort, denn dann kann man das, glaube ich, noch am ehesten verkraften. Aber ich glaube, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen Smackdown im Hinterkopf haben, diese Go-Home-Show, die letzte Show vor der Großveranstaltung, die, ja, im Wrestling-Jargon Go-Home-Show heißt, man geht nach Hause. Nach Hause ist in diesem Fall diese Großveranstaltung. Glaube ich, dass das gar nicht mal so ein schlechter Event wird.
Ja, ich bin gar nicht mal so geflasht jetzt großartig. Also ein schlechter Event wird es jetzt nicht unbedingt. Der letzte war ja auch nicht so schlecht, vor allen Dingen vom Wrestlerischen her, obwohl die Card ja super, super langweilig anfangs wirkte. Hier bin ich ähnlich underwhelmed im Vorhinein. Kann mir mittlerweile auch nicht mehr so wirklich vorstellen, dass Jinder Mahal vielleicht doch Champion werden sollte, obwohl ich es fast irgendwie gerne sehen würde, weil mich Randy Orton einfach langweilt wie sonst nichts.
Ja,
es sei denn, er benutzt Twitter.
Ja, Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf eingehen. Am vergangenen Wochenende gab es ein kleines Twitter-Battle zwischen Randy Orton und diversen Independent-Wrestlern. Ja, also die nicht bei WWE oder TNA angestellt sind, die dann noch Independent unterwegs sind. Unter anderem war das Bully Ray, ironischerweise der ehemalige Bubba Ray Dudley. Oder halt auch
Ricochet war, glaube ich, auch, hat sich auch zu Wort gemeldet.
Ja, Ricochet war dabei und ich glaube auch die Young Bucks, ja, also alles so, was Rang und Namen hat in Sachen Independent Wrestling und Low-Key, ja, ehemals Kaval in der WWE, der Randy Orton, glaube ich, eingeladen hat, ihm mal die Fresse zu vermöbeln. Das war so das. Jedenfalls hat sich
Randy... Der Aufhänger war ja quasi, genau, dass Randy ja meinte, irgendwie im Independent Wrestling wüssten die Leute gar nicht mehr, wie man ein richtiges Match aufbaut, sondern würden halt nur noch durch die Gegend fliegen.
Ja.
Also diven, ja, quasi.
Genau, und er macht ja immer Headlocks und darüber machen sich ja viele Leute lustig. Aber er ist eben auch 13-facher WWE-Champion und verdient eine Menge Kohle. Also da gibt es eigentlich keinen Gewinner. Jeder hat für seine Richtung, würde ich fast behaupten, irgendwie recht. Ja, mhm. Aber es war trotzdem ganz unterhaltsam, sich das mal durchzulesen. Jetzt am Sonntag muss er gegen Jinder Mahal ran. Jinder Mahal, der von der WWE in diese Position gedrückt worden ist, weil man den indischen Markt stärken möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da bei dir. Ich würd's jetzt schon gern sehen, dass er den Titel gewinnt.
Auf jeden Fall. Und wenn man es halt dann auch nur einen Monat oder was so lässt. Ich bin's halt, Randy Orton ist für mich wirklich so ein Relikt der, ich sag mal, Prä-2010-Ära. Man muss sich jetzt nicht irgendwie da in so einem super vollgepackten Smackdown-Roster mit super vielen coolen Leuten, muss ich ihn jetzt irgendwie nicht so als Fremdkörper da als Champion haben. Das steht für mich so ein bisschen wie Rückschritt. Da würde ich fast sogar schon jemanden wie Jinder Mahal gerne mal so als Übergangs-Champion sehen.
Ja, und wie du es auch schon in der letzten Ausgabe so ein bisschen angerissen hast, so ein bisschen erinnert das an JBL, als er 2004, 2005 den Titel gewann und sich dann richtig gut entwickelt hat. Und das kann Jinder Mahal eigentlich auch schaffen. Und wenn man dann Talking Smack, was ihr ja auf dem WWE Network auch sehen könnt, zu Rate zieht, hat er sich da ganz gut verkauft. Und der nimmt das ernst. Und warum sollte die WWE das nicht ernst nehmen? Denn der nächste SmackDown Pay-Per-View, das ist Money in the Bank. Ne? Bis dahin könnte er theoretisch Champion sein. Und dann könnte ein Nakamura, der den Koffer vielleicht gewinnt, den Titel gewinnen. Das wäre ja eine Möglichkeit, so als Beispiel, als ein kleines Hirnspinnen jetzt hier an dieser Stelle. Aber ich glaube, es wird jetzt kein Superbringer, das Match. Das machen andere Matches an diesem Abend. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein. Und das findet ja auch in Chicago statt, an dem sich die Fans aufreiben werden.
Definitiv. Und wie gesagt, er hat die Singh Brothers dabei. Also er hat quasi auch Hilfe. Man könnte es eben auch locker dann so deichseln, dass Randy Orton jetzt nicht unbedingt schlecht dabei aussieht. Die Frage ist natürlich nur, was machst du halt hinterher mit Randy Orton? Strebst du dann irgendwann so eine Orton gegen Nakamura-Fehde an, falls der jetzt den Koffer gewinnen sollte? Es soll ja angeblich irgendwann im Laufe des Sommers noch Orton gegen AJ Styles geben.
Ja, also die Möglichkeiten bei SmackDown sind halt sehr groß, ne? Und sehr vielfältig aktuell noch. Man weiß ja nie, wie das mit Verletzungen und so wird, weil dahinter klopfen ja auch schon so Leute wie Baron Corbin an oder ja eventuell ja irgendwann mal Sami Zayn, wovon ich jetzt allerdings nicht mehr ausgehen würde.
Was hältst du denn eigentlich von Baron Corbin als Champion noch dieses Jahr?
Zu früh?
Ich find's schwierig mittlerweile. Mhm. Ich find's irgendwie stagniert auch so ein bisschen alles mit ihm.
Ja, weil er allerdings auch, glaube ich, nicht so gut ist. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und es gibt sicherlich auch Fans von Baron Corbin und ich zähle sogar irgendwie als Fan dazu. Als Banter Baron gefiel er mir ganz gut, der halt immer mal wieder rumgebrüllt hat und seine Masche durchgezogen hat, aber da muss halt eine Entwicklung her. Es bringt halt nichts mehr, auf diesem Plateau zu stehen für ihn und er ist in Sachen Promos einfach zu schlecht.
Ja,
und er kommt nicht über. Er kommt echt nicht über. Im Ring hat er sich verbessert, muss man sagen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er eben mit Vollprofis wie Randy Orton, das muss man ja sagen, er ist ja im Ring, ist Randy Orton ja einer der Besten in der WWE. Was das reine Wrestling angeht, ja, ich rede jetzt nicht von super krassen technischen Moves wie also die ein bisschen über das Maß hinausgehen, was Chain Wrestling ist, was so AJ Styles oder Shinsuke Nakamura machen.
Wobei das, was er macht, ist ja technisch gut. So.
Also genau, das meine ich.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen schlecht ausgeführten Move von Randy Orton gesehen zu haben.
Ganz genau.
Ne, alles das wirkt irgendwie immer so wie aus einem Guss.
Genau. Und aber AJ Styles und Nakamura und Kevin Owens, die bringen eben noch mal ein bisschen mehr ins Spiel, ja. Und
Randy Neues Orton, vor allen Dingen.
Genau. Randy Orton ist Oldschool. Ja, das ist so wie man sich die Wrestling-Matches 1940 vorgestellt hat. So wrestelt Randy Orton eigentlich. Und ja, bei Baron Corbin ist es halt wirklich so, dass er im Ring zwar wirklich sich gesteigert hat, aber Mikrofon gibt's es einfach nicht. Und er wirkt hölzern und ihm kommen diese Promos, die WWE schreibt, glaube ich, nicht so gut. Und er bringt sie auch nicht so gut rüber. Und das könnte auf Dauer sein Problem werden. Denn wenn wir uns zum Beispiel an einen John Morrison erinnern, der ja jetzt in Lucha Underground als Johnny Mundo richtig aufblüht, der hatte eigentlich genau das gleiche Problem. Der war im Ring top, am Mikrofon eher flop.
Ja, dem haben sie aber auch nie so wirklich die Chance gegeben, mal ein Bad Guy sein zu dürfen. Weil der hat auch so dieses schleimige Babyface irgendwann nicht mehr so richtig gut rübergebracht. Und der war ja eigentlich nur so ganz am Anfang mal der Bad Guy, zusammen mit Miss und Morrison. Da wurde er dann von Miss überschattet. Und ganz kurz, glaube ich, alleine in der ECW, als er gegen Punk gefädet hat.
Ja, genau. Und das war eigentlich auch die stärkste Zeit. Ja, und danach war es dann irgendwann auch für ihn vorbei. Gucken wir nochmal auf den Gegner von Baron Corbin am Sonntag bei Backlash, Thomas. Sami Zayn wirkt auch ein bisschen verloren aktuell, ne?
Ja, Sami Zayn hängt halt auch so ein bisschen in der Luft. Hätte ich jetzt sogar als ersten Kandidaten für so eine US-Title-Fehde gesehen vor AJ Styles, weil AJ Styles ja eigentlich so ein geborener Main-Eventer ist. Ja, Zayn ist so ein bisschen einer zu viel, wäre für mich aber auch mal so ein Kandidat für so einen Koffergewinn bei Money in the Bank.
Ja, da habe ich aber nach wie vor Nakamura im Kopf. Der,
meinst du nicht, das ist ein bisschen zu schnell? Nakamura muss im Main-Roster auch ein bisschen mehr quatschen als bei NXT. Und vielleicht auch ein bisschen sicherer.
Ja, aber ich würde mir wünschen, dass sie es wirklich... Na, Hotshotten ist es ja nicht, weil Nakamura bringt natürlich ein Standing mit, ja. Das Ding ist, nicht alle gucken NXT. Das ist nun mal leider der Fall. Und deswegen wird es für ihn umso schwieriger. Und du hast recht, am Mikrofon wird es Nakamura relativ schwierig haben. Vor allem, wenn man ihn weiter diesen Mundschutz tragen lässt bei Promos. Und dann sollte man dringend aufhören. Aber so ein Anfang wie jetzt gegen Dolph Ziggler, den er bei Backlash ja als Gegner hat, ich glaube, das ist zumindest, was so einen Einstand angeht, gut, wenn Thomas die WWE ihn auch gewinnen lässt.
Ja, das wird sie ja auf jeden Fall. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit einer Niederlage debütiert und dann auch ausgerechnet of all people gegen Dolph Ziggler. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon sagst, nicht jeder guckt NXT, nicht jeder kennt ihn vielleicht auch. Leute, die nicht NXT gucken, die also nur Raw und SmackDown gucken, werden ihn ja erst recht nicht kennen, weil er quasi ja vorher fast ausschließlich einer japanischen Audience so bekannt war. Mhm. In dem japanischen Publikum. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man es mit ihm halt so ein bisschen langsamer angehen lässt. Und erstmal abwartet. Also mein Traum wäre ja Nakamura gegen Styles vor WrestleMania nächstes Jahr.
Ja, da wäre ich glaube, das wäre jeder Wrestling-Fans Traum irgendwie, ne? Also der auf.
Deswegen wird die WWE es nicht machen.
das ist wahrscheinlich leider so. Ja, aber ich bin gespannt, was Nakamura und Ziggler bei Backlash machen können. Das ist das Match, finde ich, was das Potenzial zum Match des Abends hat.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn die losgelassen werden und die sich so ein bisschen austoben können, ich glaube, dann haben ja auch bei den House-Shows gute Matches gezeigt, habe ich gehört, bei der Europa-Tournee. Europa-Tournee übrigens, gutes Stichwort, Thomas, heute in dieser Ausgabe, denn wir machen gleich schon unsere erste Pause, haben wir noch was ganz Besonderes für die Hörer.
Ganz genau, nämlich du warst ja vor Ort in Stuttgart und hattest auch die Gelegenheit, ein paar Leute aus der WWE zu interviewen, unter anderem Apollo Crews und Titus O'Neil, die ein paar sehr interessante Dinge gesagt haben, also fernab von diesen typischen Sportler-Interviews, die man auch aus der Bundesliga kennt, wo quasi fast nichts gesagt wird. Crews und Titus O'Neil waren sehr offen.
Ja, und da kann
man gespannt drauf sein.
Solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ja, hier lohnt es sich heute dran zu bleiben, denn wie du schon sagtest, ich habe mal andere Fragen gestellt, sagen wir es mal so, und sie haben mir die Antworten gegeben, die uns auf jeden Fall Gesprächsstoff liefern, und Gesprächsstoff wird euch auch liefern das Live-Sport-Wochenende bei meinsportradio.de, so ihr denn Fans der German Football League oder der Baseball-Bundesliga seid, denn ihr habt genug Live-Sport am Start. Samstag ist pickepacke voll, Sonntag geht's dann weiter, 14:45 am Samstag, German Football League Berlin Rebels gegen Cologne Crocodiles, 18:30 Ingolstadt Dukes gegen die Allgäu Comets, dann haben wir noch Baseball-Bundesliga ab 18 Uhr am Samstag, Heidenheim gegen die H-Disciples aus München, genauso. Und um 19 Uhr Mainz gegen Stuttgart. Und Sonntag noch um 15.45 Uhr German Football League Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys. Hört da einfach mal rein, ja. Gönnt euch das. Wenn ihr keinen Bock auf Fußball-Bundesliga habt auf den letzten Spieltag, dann hört ihr einfach auf meinsportradio.de. Besten Live-Sport aus Deutschland, German Football League und Baseball-Bundesliga. Im App Store könnt ihr die App herunterladen und über die App natürlich hören oder über unsere Webseite meinsportradio.de. Genug gefaselt, was das angeht. Gleich geht's weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de und unserer kleinen Vorschau zu Backlash. Und nicht vergessen, wir haben heute noch Stimmen von Apollo Crews und Titus O'Neil im Programm.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Herzlich willkommen zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite wie immer Thomas Steuer. Und Thomas, die Leute sollen und wir möchten auch mit euch in Kontakt treten. Ja, wir wollen wissen, was denkt ihr über Pinfall? Natürlich würden wir uns am allermeisten freuen, wenn ihr uns bei iTunes mit 5 Sternen bewertet und eine Rezension dalasst, denn dann kommen wir natürlich in den iTunes-Charts noch weiter nach oben und unser Ziel ist es natürlich, der beliebteste Podcast auf meinsportradio.de zu werden und auch das geht über die iTunes-Rezensionen am besten, dann haben wir ein Vergleichsmittel. Aber Thomas, man kann natürlich auch in Sachen Social Media mit uns in Kontakt treten.
Ganz genau, derzeit auf Facebook und auf Twitter, beide Male recht einfach zu merken mit den Handles @pinfallmsr, MSR natürlich für mein Sportradio, @pinfallmsr. Ihr könnt auch gerne bei Twitter unter dem Hashtag pinfallmsr was schreiben und einfach mit uns in Kontakt treten und sagen, was haben wir hier gut gemacht, was haben wir hier schlecht gemacht, welche Inhalte hättet ihr gerne in der Sendung, die vielleicht noch nicht dabei sind und wovon hättet ihr gerne mehr? Gerne uns mal schreiben. Wir haben auch eigene Twitter-Accounts. Dich findet man unter @ks0811. @ks_0811 und genau. Mich unter @steuerkreuz.
Ja, tut das und dann sprechen wir darüber, was wir auch zu Backlash gesagt haben und was wir noch sagen werden. Denn Backlash steht an, der nächste SmackDown Pay-Per-View und da freuen wir uns auf ein Match, das da heißt die Usos gegen Breezango, Thomas. Ja, um den SmackDown Tag Team Champion Titel und Breezango, das ist ja dieses Team aus Fandango und Tyler Breeze, die haben sich ja so ein bisschen in Sachen Comedy vorgetan. Ja, vor ein paar Monaten noch musste Tyler Breeze für Nikki Bella den Pinfall nehmen, als er sich als Nikki Bella verkleidet hat, dachte ich auch schon, oh nein, jetzt haben sie den nächsten verschissen. Aber hat sich erholt.
Hat sich erholt, klar, er macht natürlich immer noch ein Comedy-Gimmick, kann man natürlich versuchen, schön zu reden, aber letzten Endes ist es ein Comedy-Gimmick und es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen wie nach einer Übergangsfehde an. Aber auch hier sehe ich es irgendwie ähnlich. Die Usos sind für mich so vom Gefühl her nur Champion geworden, weil man doch noch überlegt hat, vielleicht die Hardys nach WrestleMania hinzuschicken zu SmackDown. Ist jetzt auch so ein bisschen, ja, schön, gut, dass sie da sind, muss nicht unbedingt. Ich fände es eigentlich ganz witzig, Breezango mal mit dem Tag Team Title zu sehen. Warum nicht? Die beiden haben es verdient, sie machen gute Arbeit, auch wenn es nur ein Comedy-Gimmick ist.
Ja, und diese Fashion-Files, die ja auf Basis von Law and Order laufen, finde ich richtig gut gemacht. Ja, und die haben diesen trockenen Humor, die nehmen sich nicht zu ernst und ich sehe es bei den beiden, Thomas, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ein bisschen wie bei Jinder Mahal, ich möchte jetzt auch sehen.
Ja, eben, man hat es jetzt so lange angeteased, so ein bisschen fillermäßig irgendwie präsentiert, aber es macht halt doch irgendwie relativ viel Spaß und es ist mal was anderes, es ist mal eine Abwechslung und dafür steht ja SmackDown auch, dass man eben nicht immer quasi nur die etablierten Kräfte präsentiert. Von daher, wie gesagt, meiner Ansicht nach verdienen sie einen Titelrun.
Ja. Die Frauen, die werden auch Image bekommen bei Backlash. Becky Lynch, Charlotte Flair und Naomi treffen auf Carmella, Natalya und Tamina in einem Six-Women-Tag-Team-Match. Charlotte Flairs Rolle, Thomas, müssen wir ein bisschen besprechen. Also, ich glaube, sie soll eine der Guten sein. Sie kommt für mich aber nicht so rüber. Sie ist so ein bisschen wie Ric Flair damals auch. Ältere Fans werden das wissen. Selbst wenn er Babyface war, einer der Guten, war er eigentlich nie einer der Guten so richtig. Er hat immer noch seine Taktiken gemacht, ja, und hat sich dann halt zwar zu den Guten gestellt, aber irgendwie war da immer noch so ein bisschen dirtiest player in the game. Und Charlotte Flair, die geht so ein bisschen in diese Richtung, denn so richtig wie eine Gute benimmt sie sich ja nicht.
Es ist halt auch relativ einfach dann, wenn du einen Charakter hast, wie damals Ric Flair, wie heute auch Charlotte Flair, die an sich ja beliebt sind, weil sie auch ziemlich gut im Ring sind, weil sie sich auch ziemlich gut präsentieren können, weil sie auch gut quatschen können. Und bei Ric Flair war es auch immer einfach. Du musstest nichts machen, um ihn zu turnen. Du hast einfach nur die Leute gewechselt, die er angegriffen hat. Und dann waren die Dirtiest Player in the Game-Taktiken halt einfach cool und lustig und beliebt. Genauso das Ähnliche wie bei Eddie Guerrero, wenn er dann mit dem Stuhl zugeschlagen hat oder auf den Boden geschlagen hat und dann dem anderen den Stuhl halt zugeworfen hat, während sich der Referee gerade umdrehte und dann sah, dass der andere den Stuhl in der Hand hat. Ne? So nach dem Motto, ich glaube, WWE hat auch noch nicht so richtig irgendwie die Idee, ob sie jetzt Charlotte Flair hundertprozentig als Face, also als Good Guy, präsentieren wollen. oder noch nicht. Und da man ja so ein bisschen davon ausgehen kann, dass nach diesem Tag-Team-Match daraus eine Titelfehde wird, also eine Triple-Threat-Titelfehde zwischen Naomi, Becky und Charlotte, kann ja auch sein, dass sich da nochmal irgendwie so die Ausrichtung ändert. Weil ich persönlich würde zwar auch gerne Becky Lynch als Bösewicht sehen, kann mir Charlotte aber auch nicht so als hundertprozentigen Good Guy vorstellen.
Was machen wir eigentlich danach mit Carmella, Natalya und Tamina? Rutschen die wieder in die Belanglosigkeit?
Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht wird deren Team einfach wieder gesplittet und dann fäden die untereinander. Um Number One Contendership oder sowas.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Also dann mit zwei Triple Threat Fäden sozusagen danach in der SmackDown Frauendivision.
Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, okay, Charlotte und Becky sind erstmal die ersten beiden Herausforderinnen auf Naomi, was machst du dann mit so Randoms wie Tamina und Carmella? Die sehe ich halt auch nicht wirklich als glaubwürdige Titel-Contender.
Definitiv nicht. Am ehesten noch Natalya.
Am ehesten Natalya,
ja. Die es auch durchaus verdient hätte, mal wieder in dieses in diese Titelfäden reinzurutschen.
Ja.
Ja, aber ich sehe es wie du. Ich denke auch eher danach erstmal eine Triple Threat Match Fehde zwischen Lynch, Flair und Naomi. Vielleicht auch bei Money in the Bank dann.
Oder endlich mal wieder so eine richtig schöne Blutfehde zwischen Carmella und James Ellsworth.
Ja, das fehlt auch noch. Vielleicht kommt Big Cass dann doch noch dazu, der sagt, hey, eigentlich ist sie meine Frau. Ja. Spoiler, Leute, Spoiler. So, und kommen wir noch zum Match, das wahrscheinlich auch diesen Match des Abends Kandidaten darstellt. Ich sehe Nakamura gegen Ziggler zwar immer noch ein Stück höher, aber ich weiß, dass du es anders siehst. In diesem Fall United States Champion Titelmatch Kevin Owens gegen AJ Styles.
Auf dem Papier ein absolutes Traummatch, nur mit dem falschen Gürtel, um den es geht. Ich sehe das auf jeden Fall am ehesten natürlich konkurrieren mit Nakamura gegen Ziggler und den Titel Match des Abends. Aber auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass diese Fehde noch ein bisschen länger dauern könnte, wenn jetzt nicht vielleicht doch Sami Zayn noch mit reinrutscht. Von daher dürfte das eigentlich nur das erste von vielen Matches zwischen Styles und Owens gewesen sein oder werden. Und deswegen, glaube ich, werden die auch ein bisschen zurückhalten und da jetzt noch nicht so das Riesenfeuerwerk abreißen. Von daher
schwierig. Ja. Jetzt haben wir bei Raw, wenn wir da mal kurz rüberschauen, beim nächsten Pay-Per-View Extreme Rules ein Fatal Five-Way Match. Ja, da ist ja alles drin, was nicht nied- und nagelfest ist und einen Namen hat. Könntest du dir sowas für SmackDown, für den WWE-Titel auch vorstellen, dass man da auch diese Multi-Man-Matches jetzt erstmal vorzieht, um da möglichst viele Leute auch irgendwie reinzudrücken, weil ansonsten habe ich auch bei Owens und Styles das Gefühl, das wird jetzt so eine ewig lange Fehde um den US-Titel, den wertet man natürlich dadurch ein bisschen auf, ändert aber dann doch wieder an Chris Jericho gegen Kevin Owens, wo man den Absprung nicht gefunden hat.
Ja, bei Jericho gegen Owens hast du halt letzten Endes die Fehde, die ja eigentlich um den World-Title ging, so ein bisschen hast du halt damit versaut, dass du dann auf einmal den World-Title rausgenommen hast und dann trotzdem diese Fehde hast weiterlaufen lassen, die dann irgendwie halt total an Steam verloren hat. Styles gegen Owens geht von vornherein um den US-Title und ich kaufe das Styles auch ab, dass er den haben will. Und ich würde eigentlich bei den beiden dann schon doch ganz gerne sehen, dass es ein bisschen länger geht. Es sei denn, man würde sich tatsächlich entschließen, nach Orton gegen Mahal zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine größere Runde draus. Dann aber bitte nicht wie bei Raw, wo man sagt, wir klären da halt nur den Number One Contender, sondern dass man einfach mal wieder so ein Championship Scramble zum Beispiel macht.
Ja.
Wo fünf, sechs Leute am Start sind und am Ende gibt's halt einen neuen Champion. Sehr wahrscheinlich.
Ewig nicht mehr gesehen, das Championship Scramble. Und das war eigentlich ein ganz cooles Match.
Ja.
Ja.
Super spannend.
Ey, da hast du recht. Habe ich noch gar nicht
gesagt. Alles ist spannender als ein Match zu zweit mit Randy Orton.
Da hast du dich jetzt aber auch was eingeschossen, ne?
Ja,
auf jeden Fall. Du willst das Vintage Randy Orton T-Shirt nicht haben?
Nee, ich möchte das Mahal mit einem Dive gewinnt am Sonntag.
Eigentlich wäre es geil, wenn Randy Orton so T-Shirts macht, so Dive.
Ja, einige Indie-Wrestler haben das ja gemacht. Also ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Irgendwie eins, wo nur draufsteht, Pünktchen, 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 Dive. Und jemand hat aber auch geschrieben, irgendwie auf das Shirt, Black Dives Matter. Das fand ich ziemlich geil.
Ja, aber ich muss ja dazu sagen, Bubba Ray Dudley diven zu sehen, das tat auch mir weh irgendwie.
Ja, hast du denn den Spruch irgendwie von Randy gesehen? Also Bubba Ray hat sich ja irgendwie, hat er quasi auch sich an Randy gewandt und hat gesagt, von wegen hier, lässt er mal nicht gegen die Rumpfliegerei und so weiter und so fort. Wir Heavyweights machen das manchmal auch im Independent-Bereich und hat dann halt so ein Foto, glaube ich, aus TNA noch irgendwie mitgeschickt, wo er da.
Nee, das war von letzten Freitag, von dem Ring of Honor Event.
Ach so, okay. Auf jeden Fall ist er in der Gruppe von Leuten halt vom dritten Seil runtergesprungen. Sieht auch so ein bisschen sehr risky aus, wie er das macht. Und Randy Orton hat es ja dann recht eindeutig kommentiert. Was hat er nochmal gesagt?
Irgendwas mit Fat Valorant oder so.
Ja, er meinte irgendwie von wegen, was du da machst, ist kein Dive, das ist einfach nur ein Fat Guy Falling.
Naja, Randy nimmt da kein Blatt vorm Mund, ne? Warum nee, auch? Muss er ja nicht. Dann haben wir bei
Backlash. Er kann ja immer wieder damit argumentieren, was er auch gemacht hat.
Genau.
Hey Guy, I'm a 13-time World Champ.
I'm the man.
I'm the man.
I'm the man. Kommen wir nochmal auf Backlash zu sprechen. Da haben wir noch zwei Matches. Eric Rowan gegen Luke Harper, die ehemals Wyatt Family Mitglieder treffen aufeinander. Und im Kickoff haben wir Aiden English gegen Ty Dillinger. Ja, da müssen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder?
Schade eigentlich. Ich würde Aiden English da doch gerne mal ein bisschen mehr von ihm sehen.
Ja, kannst du ja.
Das ist ein cooler Gegner, aber ich glaube, Ty Dillinger wird das Match halt gewinnen, weil er noch relativ neu ist und jetzt nicht irgendwie direkt wieder runtergedrückt wird. Aber Aiden English alleine finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Er hat was.
Wenn du Sonntag...
Hoffe ich auch, vor allen Dingen.
Ja, wenn du Sonntagnacht um 1 Uhr die Kickoff-Show guckst, dann siehst du viel von Aiden English.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so mega viel von sehe, aber diese Kickoff-Show-Matches sind ja meistens nicht so mega lang.
Na, das stimmt.
Bei WrestleMania.
Ja, wo man denen ja auch schon Zeit geben könnte eigentlich, ne?
Eigentlich
schon. Ist auch sowas, wo man denkt so, da habt ihr schon eine Stunde Zeit und...
Ja, mehr Wrestling, weniger Gelaber.
So, ja, das wäre mal eine Möglichkeit. Wie machen wir es eigentlich mit dem Tipp? Sollen wir jetzt schon tippen? Oder tippen wir am Ende der Sendung? Weil wir haben ja gleich noch Apollo Crews und Titus O'Neil. Ja, deswegen.
Dann lass uns doch jetzt schon tippen.
Ja, gut, Thomas, dann tippen wir jetzt schon. Komm, ich hau's raus. Aktuell steht's 25 zu 24 für mich. Daran wollte ich dich nochmal eben erinnern.
Hatte ich dich überholt nach letztem
Pay-Per-View? Nein, hattest du nicht.
Ja, ich habe mich doch voll gefreut.
Du hast gewonnen, ja. Du hast zumindest gewonnen, aber du bist immer noch nicht vor mir.
Ach, im Gesamtranking immer noch
genau.
Nicht. Okay, na gut.
Kick-off-Match. Aiden English gegen Ty Dillinger.
Ty Dillinger.
Aiden English. Ich weiß nicht, ich mach's einfach mal. Vielleicht ist das der Punkt, den ich verliere, den du dann aufholst.
Jawohl.
Eric Rowan gegen Luke Harper.
Luke Harper.
Ja, da gehe ich mit. Six Women Tag Team Match. Lynch, Flair und Naomi gegen das Welcome Committee, Carmella, Natalya und Tamina.
Lynch, Flair und Naomi.
Ja. Da mache ich auch mit. Dann haben wir die Usos gegen Breezango um den SmackDown Tag Team Titel.
Schwierig. Ja, ich hätte natürlich schon ganz gerne, dass Breezango das machen. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist das?
Ich tippe
da jetzt einfach mal drauf. Ich sag jetzt auf Breezango machen es. Und wenn sie den Titel nur am Sonntag haben und dann nächsten Dienstag wieder nicht mehr.
Ja.
Breezango.
Sag ich auch. Corbin gegen Sami Zayn.
Baron Corbin.
Da sag ich Sami Zayn. Okay. Ja, Sami Zayn hat jetzt einmal zu viel aufs Maul bekommen. Ich hab gedacht, so, jetzt kriegt er mal zumindest einen zurück. Das kann man ja auch noch ein bisschen ziehen und muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen, weil die nächsten Fädengegner von Baron Corbin sind ja noch besetzt. Zum Beispiel Shinsuke Nakamura und Dolph Ziggler. Wie geht das Match aus?
Shinsuke Nakamura.
Ja, denke ich auch. Da machen sie hoffentlich nichts falsch. Kevin Owens gegen AJ Styles.
Da muss man auch mal ein bisschen überlegen. Titel wird auf jeden Fall noch nicht wechseln. Oder definitiv nicht wechseln. Aber einen klaren Sieg von Owens sehe ich da irgendwie auch nicht. AJ Styles gewinnt irgendwie, aber der Titel wechselt nicht.
Genau, das würde ich auch sagen. Disqualifikation oder so. Irgendwie wird sich Kevin Owens da rauswinden. Und jetzt die wichtigste Frage des Abends. Randy Orton gegen Jinder Mahal. Wird Jinder Mahal WWE Champion in 2017?
Ich würde es gerne sehen, aber ich traue mich nicht darauf zu wetten. Von daher Randy Orton.
Ich sag es. Ich sag Jinder Mahal wird Champion, ey. Dass man das noch sagen muss, ja, dass Jinder Mahal WWE Champion werden kann. Ei, jai, 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 jai.
Also. Ich glaube, den Punkt verlierst du. Ich spüre da einfach zu viel Euphorie in deiner Stimme und du weißt ja, Euphorie bei WWE Pay-Per-Views wird immer bestraft.
Ja, das stimmt. Aber
genau wie bei WrestleMania mit Bray Wyatt. Da waren wir auch euphorisch.
Da waren wir auch sehr euphorisch. Oh, wenn ich dran denke. Mal schauen. Was denkt ihr? Wie geht's aus? Ich werde wie immer unsere Tipps in die Kommentare posten unter unserem Podcast auf meinsportradio.de. Tippt gerne mit, kopiert euch dies raus und dann wollen wir gegen euch tippen. Und wenn ihr zum Volleyball wollt, ja, zur deutschen Volleyballnationalmannschaft, dann könnt ihr 2 Tickets gewinnen. Vom 2. bis zum 4.6. sind die Matches der deutschen Volleyballnationalmannschaft in Frankfurt und ihr könnt dabei sein. Was ihr dafür tun müsst, taggt unter unseren Beiträgen zur Volleyball World League die Person, mit der ihr zum Volleyball wollt. Und die Beiträge, die findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter und bei Instagram. Also taggt eure Leute und dann könnt ihr gemeinsam mit denen zum Volleyball gehen. Und wenn ihr dranbleibt hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, dann gibt es nach einer kurzen Pause das Interview, beziehungsweise wir sprechen ein bisschen über das, was Apollo Crews gesagt hat. Denn ich war bei der WWE in Stuttgart und hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und da sind einige interessante Sachen bei rumgekommen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben hier bei uns bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live.
Matchball, die Halle steht. Das ist die andere Dramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld.
Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
Ihr hört weiter im Pinfall das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Thomas Steuer. Und wir haben das schon vorhin öfter mal angesprochen. Ich war letzte Woche bei der WWE in Stuttgart, die hat in der Porsche Arena veranstaltet und mit bestem Dank an WWE Deutschland auch die Möglichkeit bekommen, mit Apollo Crews und Titus O'Neil ausführliche Interviews zu führen. Und da möchten wir euch jetzt so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, denn wir beginnen mit Apollo Crews und Thomas. Apollo Crews ist so einer, da weiß, glaube ich, jeder, was der zu leisten imstande ist, aber so richtig Klick gemacht hat es im Main-Roster bei Raw, wo er jetzt gerade ist, noch nicht, ne?
Er hat natürlich auch mega viel Konkurrenz, muss man dazu sagen, und er ist von meinem Empfinden her doch ein bisschen zu früh ins Main-Roster reingeworfen worden und dann auch gleich so ein bisschen ohne irgendwelche Stories, ohne irgendwas drumherum präsentiert worden. Also er ist so ein bisschen unter ferner Liefen.
Das ist ein gutes Stichwort.
Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass er sich selber so am Mikrofon nicht so wirklich spannend präsentieren kann. Weil wrestlerisch ist er auf jeden Fall extrem stark.
Genau. Und das war auch mein Ansinnen bei diesem Interview. Ja, ich habe ihn versucht, also ich habe dieses Interview mit anderen Presseorganen zusammengeführt. Ja, ich habe die erstmal die allgemeinen Fragen abhandeln lassen und dann kam ich, ja, mit der Keule und bin so ein bisschen in die Tiefe gegangen und habe ihn mal gefragt, ob er im Nachhinein nicht sagen würde, er wäre gerne vielleicht noch ein bisschen länger bei NXT geblieben. Hört mal rein.
It would have been cool, you know, I think so, but you know, at the end of the day, like I, you know, have to take what's in front of me and I'll, you know, take full advantage of every opportunity that is, you know, presented in front of me. I try not to look and dwell on the past too much and just, you know, look on to the future and, you know, just try to keep killing it.
Er selber sagt, er versucht nicht so sehr in die Vergangenheit zu gucken, sondern das, was vor ihm liegt, irgendwie anzunehmen. Er sagt allerdings auch im ersten Absatz, Thomas, es wäre schon cool gewesen, noch ein bisschen länger da zu sein, denn sein Ziel war der NXT-Titel. Aber aus mehreren Gründen eigentlich wäre es cool gewesen, für ihn noch ein bisschen in NXT zu bleiben, ne?
Ja, einfach um auch so ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr den WWE-Style zu lernen, ein bisschen selbstbewusster zu werden, so was die Mikrofonarbeit angeht. NXT-Titel ist halt insofern schwierig, weil es sich ja so ein bisschen eingebürgert hat, dass die Leute den halten, die so vorher auch in der Indie-Szene schon mega krass waren. Er war so ein relativ neues Phänomen, so unter dem Namen UH Nation, glaube ich, hieß er damals.
Genau.
Er war ja damals auch schon, als WWE ihn unter Dach genommen hat, war er ja jetzt noch nicht so der Mega-Breakthrough-Star. Er war eher so eine relativ spektakuläre neue Erscheinung, weil er ja als Finisher auch damals schon diesen Moonsault aus dem Stand hatte.
Was ich bei ihm ganz faszinierend finde, eigentlich hat er diesen Körperbau, den Vince McMahon mag. Ja, muskulös, durchtrainiert. Er ist halt klein, Ja, er ist wesentlich kleiner als viele andere da in dem Roster. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es stört. Er wirkt sehr kompakt. Und sein Stil ist, Thomas, du hast gerade gesagt, der Moonsault aus dem Stand. Er wrestelt eigentlich wie ein Cruiserweight.
Ja, aber er ist halt, ich glaube, auch zum einen natürlich zu schwer dafür. Und er sieht auch noch deutlich krasser zum Beispiel aus, was seinen Körperbau angeht, als Neville. Ist halt die Frage, inwiefern er reinpasst in diese Cruiserweight Division. Ich glaube, er ist auch ein bisschen größer als die Leute, die dort sind. Kleines bisschen noch, oder? Wie groß wird er sein? 1,80 so ungefähr?
Ja, so circa würde ich sagen, ja.
Circa, ne? Also neben dir mit deinen 2 Metern sah er natürlich O-Ton von einem Kumpel von mir wie ein Kiddie aus. Aber
okay.
Wäre natürlich mal spannend, das zu sehen. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Version von Bobby Lashley. Er hat auch so ein freundliches Gesicht.
Stimmt, ja, er lächelt viel. Ich glaube, das wird ihm auch so ein bisschen negativ angehaftet manchmal, ja, dass er viel lächelt, dass er sehr positiv ist. Cruiserweight Division, da habe ich ihn drauf angesprochen. Wie wäre es denn, weil einer seiner guten Freunde, Akira Tozawa, ist ja in der Cruiserweight Division und habe ihn dann gefragt, so mit deinem Stil, stell dir mal vor, du nimmst ein bisschen mehr ab, ein paar Pfund weg und dann ab in die Cruiserweight Division mit dir und dann gegen Akira Tozawa. Und so ganz abgeneigt war er erstmal nicht.
Yeah, for sure, because I've never actually got to be in the ring with him as far as like, you know, one-on-one against each other, so that would be awesome. And then not just him, but there's so many other guys in there, you know, like Neville, Rich Swann, Tony Nese, Lince Dorado, a whole, you know, crop of guys that are just super talented that I would love to, that some I've actually wrestled before, you know, and my style would match up very well with their style. But yeah, if I could drop that weight, which is, it would be a lot of weight, you know, but it would definitely be something I'd love to do.
Ja, ist ja wirklich ein bisschen viel Gewicht, was er irgendwie cutten müsste, ne? Also, ist an sich unmöglich, aber fänd ich sehr spannend, Apollo Crews in der Cruiserweight Division zu sehen.
Weiß man ungefähr, wie viel er da jetzt genau runterhauen müsste? 10 Kilo oder was?
Boah, nee, es wird sicher nicht mehr sein. Ich guck gerade mal ganz aktuell nach.
Schwer zu schätzen wahrscheinlich.
Also, ich glaube, es ist sogar noch ein Stück weit mehr, würde ich fast behaupten.
Ich meine, so vom Vergleich her wäre es ja relativ passend. Bobby Lashley sah damals ja auch irgendwie dreimal so schwer und krass aus wie alle anderen, als er so auf dem Weg zum World Title war.
Also,
wenn du so einen dann hättest, so ein kleines Monster auch für die Cruiserweight Division.
Ja, Wikipedia sagt, er wiegt 240 Pfund. So, und du brauchst 205, das heißt ja, das 35. Ja, so also mancher UFC-Kämpfer weiß, wie sich das anfühlt, da jetzt so viel abzunehmen.
Vor allem dann ja auch dauerhaft in dem Fall. Der UFC-Kämpfer darf ja wieder essen nach dem Weigh-In. Genau. Nach dem Weigh-In. Deswegen.
Aber ja. er würde tatsächlich wahrscheinlich mehr Cruiserweight-Wrestler sein, als manche, die in der Cruiserweight-Division wrestlen aktuell. Die ja eher so Heavyweight-Wrestling machen und dann in der Cruiserweight-Division rumhängen. Das nächste ist eigentlich, was du gerade schon gesagt hattest, diese Personality, die nicht richtig rüberkommt. Ja, auch diese Sicherheit am Mikrofon nicht zu haben. Und bei NXT gab es jetzt auch in der letzten Zeit von Roderick Strong ein ganz tolles Videopackage. Ich weiß nicht, ich glaube, du erinnerst dich auch noch an dieses Videopackage von Apollo Crews, ne?
Mhm, genau.
Das war sehr privat, sehr persönlich, man hat seine Mutter kennengelernt, man hat richtig mit ihm gefühlt, weswegen er das macht. Wrestling, warum er bei WWE ist, warum er bei NXT ist. Und Raw dauert 3 Stunden. Und wir haben uns ja auch schon oft hier bei Pinfall gefragt, warum kann die WWE keine Stars kreieren? Und da kam mir die Idee, Thomas, warum nicht mehr Videopackages? Warum nicht einfach den Leuten die Wrestler mehr vorstellen?
Ja, zum einen das und zum anderen ja auch, wenn dann mal diese Wrestler wie Apollo Crews, man hat ja jetzt auch schon die Single-Brand-Pay-Per-Views wieder, also man hat ja noch mehr Zeit sogar bei den Pay-Per-Views, dass man bei diesen Leuten dann auch vor den Undercard-Kämpfen auch Videopackages hat, die eben dann auch nicht nur die Fehde so in dem Sinne zusammenfassen, was im Ring stattgefunden hat, sondern auch mal diese Backstage-Segmente mit reinnimmt, weil es gibt ja super oft auch dann quasi nach den Shows noch diese YouTube-Only oder WWE-Network-Only-Segmente, wo man nochmal so 2, 3 Sätze im Backstage-Bereich sagt, wie man empfunden hat, was heute passiert ist, dass solche Sachen nicht auch in den Videopackages mehr auftauchen. Das wundert mich immer ein bisschen, weil da haben die Leute ja die Zeit, Personality zu zeigen. Im Ring hast du die ja selten.
Und diese Frage habe ich Apollo Crews weitergegeben. Was würdest du, Apollo, davon halten, wenn es in den 3 Stunden Raw auch mal ein Videopackage mehr gäbe, statt so ein belangloses Backstage-Interview? Und da waren wir auf einer Wellenlänge.
I think that would, for me personally, that would definitely help a lot, because, you know, it's easier for, you know, sit down and tell your story, you know, over a certain amount of time, and people can just watch and know who you are with that may not be able to access or answer the questions or ask me the questions. You know what I mean? So not everybody can ask me a question. I can't answer everybody's questions. So if I was able to sit down and kind of just tell my life story and it was shown on TV for everyone to see, it'd be so much easier and it would help me out, you know, tremendously. And people could see, like, you know, people ask me why I smile so much and maybe that could be explained or whatever, or why I do certain things a certain way. Why am I so disciplined, or why do I eat a certain way, or why do I train so hard, or what you know, hard work means to me, or whatever it is that they want to know about me could be explained. And, you know, they wouldn't have to, you know, wonder, why is he always smiling, or he's, you know, all that kind of stuff. So for me, I would love to do something like that because I think it would help me out tremendously.
Ja, und das ist eigentlich das, was ich bestätige, Thomas. Er sagt selber, es würde mir helfen, wenn wir sowas machen würden, denn das ist nun mal eine auch der Schwächen von Apollo Crews. Am Mikrofon, wenn er in so einem Ring steht, das ist ja später bei Titus O'Neil, den ich ja auch gesprochen habe, auch so ein Thema gewesen. Das ist schwierig für die. Da tun die sich schwer. Und wenn die in so einem Umfeld sind, auch wie Brock Lesnar zum Beispiel, der kommt in Videopackages ultra cool rüber. Und das könnte man bei Apollo Crews, finde ich, auch schaffen.
Eben, ich meine, ein Schritt in die richtige Richtung ist ja jetzt für Apollo Crews auch schon, dass er so ein bisschen Titus O'Neil jetzt so langsam als Sprachrohr an die Seite bekommt. Wobei man auch darüber streiten kann, wie gut Titus O'Neil wirklich am Mikrofon ist. Aber ja, vielleicht hätte auch da ein bisschen mehr Zeit bei NXT Wunder gewirkt. Einfach vor einer etwas kleineren Crowd das schon mal zu üben.
Ja, aber
mit Anweisung, mit Anleitung von WWE. Ja, das Sprechen.
Ja, das tut mir halt leid für den, weil der Mann ist echt leidenschaftlich dahinter. Apollo Crews, wenn man neben ihm sitzt, der sprüht, und das sage ich jetzt wirklich nicht nur so, der sprüht vor Tatendrang, der hat Bock und der hat auch Charisma. Also wenn man neben dem sitzt, der hat Ausstrahlung, ja, und was Wrestling für ihn bedeutet, das hat einer der Kollegen, die beim Interview dabei saßen, gefragt, und die Antwort war, ja, sehr beeindruckend und auf den Punkt gebracht.
It's my life, like literally, you know, I live, you know, breathe, sleep, wrestling. We're home 3 days a week. I'm on the road 4 days a week. You know, I actually have a baby girl on the way. So, you know, and I know that my time at home is going to be limited, but you know, it's what I love to do and it's my job and it's how I provide for myself. So it literally is my life.
Natürlich an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an die werdenden Eltern, Apollo Crews und Frau Crews. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Aber Wrestling ist sein Leben, ja. Und das ist halt gerade, glaube ich, bei den Leuten, die aus dem Independent-Bereich kommen, die auch viel rumgereist sind und dann zur WWE kommen, ja, das ist einfach deren Ding und dann will man die auch irgendwie erfolgreich sehen, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite, wie viele Leute hat WWE insgesamt im Roster? Also die meisten Leute, die es dahin schaffen, wenn sie jetzt nicht gerade ehemalige Footballer, wie zum Beispiel sind, so wie Roman Reigns, wobei der ja auch aus einer Wrestling-Familie kommt. Die würden, glaube ich, genau dasselbe sagen. Also, dass es halt ihr absoluter Lebenstraum ist. Und dass sie natürlich, auch wie viele Indie-Wrestler, schon seit 10, 15 Jahren independent sich irgendwie die Hörner abgestoßen haben. Definitiv, aber letzten Endes hast du halt nur begrenzten Platz in den Sendungen und musst natürlich auf den Punkt dann liefern. Also, du musst auch, was das angeht, so ein Stück weit stressresistent sein, dass du eben diesem Druck immer standhalten kannst und dann, wenn du halt mal Promo-Time hast, auch eine geile Promo ablieferst. Ich würde mir halt in dem Zusammenhang weiterhin einfach wünschen, dass die WWE die Leute einfach mal mehr machen lässt, also ihnen nicht alles so Stück für Stück vorschreibt, wie dann auch zum Beispiel bei Baron Corbin, und den Leuten einfach mal mehr so ein bisschen Freiraum lässt, sich selber zu entwickeln und dann eben auch on-air mal Fehler zu machen oder auch mal irgendwie ein Wort zu verschlucken, sowas. Weil das ist ja letzten Endes auch menschlich und gehört ja auch dazu und würde, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beitragen, dass einige Wrestler nicht unbedingt wie so krasse Kunstprodukte wirken.
Geil gesagt. Also ich sitze hier gerade ein bisschen mit offenem Mund. Ne? Du hast eigentlich alles perfekt wiedergespiegelt, was ich auch denke.
Bin ich jetzt im Recall?
Du bist im Recall. Thomas, du bist in meinem Recall, bist du immer ganz oben. Aber mal noch, um eine kleine Stufe weiterzugehen. Ich glaube auch, das Wichtigste ist, und da kommen wir wieder auf unsere Ausgangsfrage zurück, warum schafft es die WWE nicht, Stars zu kreieren? Apollo Crews ist ein Beispiel für einen, und da ich ihn jetzt kennengelernt habe, kann ich das, glaube ich, auch so sagen. Ich habe ihn natürlich in einem Interview kennengelernt, das ist immer was anderes. Aber ich glaube, das, was ich erlebt habe, war, und da ist wieder dieses Stichwort, authentisch. Und wenn man so einen Typen, der, ich glaube, eine Menge zu sagen hat, es aber in diesem Umfeld, in dem es WWE manchmal macht, es ihm einfach schwerfällt, da muss man, finde ich, auch sich ein bisschen adaptieren und zu versuchen, da ranzukommen. Und denn am Ende des Tages finde ich, ein authentischer Superstar ist für mich das Beste, was es geben kann. Und das ist auch das Langlebigste.
Und die Authentischen waren auch quasi immer die größten Stars.
Ganz genau.
Was ich jetzt auch eine provokante These vielleicht für einige, aber ich glaube auch, dass Seth Rollins halt auch noch nicht auf diesem Level ist. Ist für mich auch noch nicht authentisch.
Richtig. Ja, also es ist
auch noch zu sehr Kunstfigur.
Ja. Ja, das war Apollo Crews für euch hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit Titus O'Neil, ehemals Primetime-Players, jetzt der Leiter des Titus-Brands, wo auch Apollo Crews mit dabei ist. Und auch er, ihn habe ich so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, was auch sein Standing vielleicht ein bisschen angeht und was er auch für das Wrestling-Business tut, auch wenn er nicht der Beste im Ring ist. Ja, das weiß er selbst. Aber da gibt's andere Sachen und ich glaube, da können wir auch alle noch eine Menge mitnehmen und Thomas und ich natürlich auch ein bisschen darüber diskutieren und wir wollen euch natürlich auch einladen, mitzudiskutieren. Hashtag PinfallMSR bei Twitter und bei Facebook könnt ihr uns finden unter PinfallMSR und wir wollen eure Meinung wissen. Ist Apollo Crews für euch jemand, den ihr als Superstar seht irgendwann? Ja, kann der noch und was muss vielleicht noch passieren, damit er eben seinen Durchbruch schafft? Ich persönlich kann nur sagen, ich gönne es ihm. Ich würde es ihm gönnen, da noch ein bisschen weiter nach oben zu rutschen in der Beliebtheit auch derer, die da was zu entscheiden haben. Und vielleicht, Thomas, so ein Intercontinental Title Run. Ich finde, Apollo Crews wäre für mich ein super Intercontinental Champion.
Wie gesagt, für mich auch. Wenn man ihn halt ein bisschen mehr kennenlernen würde, kann er meiner Meinung nach auch in dieser Intercontinental Division so das absolute Aushängeschild Babyface sein. Weil er quasi das Potenzial hat, authentisch zu sein. Beliebt zu sein. Und das ist ja noch schwieriger, als quasi ein guter Bösewicht zu sein. So gehasst werden, das schaffen Richtig. Die meisten noch irgendwie. Aber dann auch abgefeiert zu werden, weil man einfach grundsätzlich sympathisch ist, das ist viel schwieriger. Und dazu hat er auf jeden Fall das Potenzial.
Ganz genau. Ja, macht was draus. Ja, nehmt das mit als Food for Thought, was Apollo Crews angeht. Und dann nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Interview mit Titus O'Neil hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de in dieser Woche. Backlash steht auf dem Programm in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dann vorhin im letzten Segment über das Interview mit Apollo Crews, was ich vor der WWE-Show in Stuttgart machen durfte. Und dann, kurz danach, kam Titus O'Neil in den Raum und mit ihm durfte ich dann auch noch sprechen. Und Titus O'Neil, Thomas, ist jemand, der so ein bisschen hin und wieder belächelt wird, ja, für seine, ja, man würde im Englischen, glaube ich, clumsy sagen. Ich glaube, das trifft es auch am besten. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall irgendeine Erscheinung, der auch schon verdammt lange dabei ist.
Der schon extrem lange dabei ist, seit NXT Season 2, also 2011, war er am Start, ist, glaube ich, auch direkt zuallererst ausgeschieden. Und ist ja dann auch relativ schnell irgendwie mit den Primetime-Players dann bekannt geworden, zusammen mit Darren Young aus Staffel 1 von NXT. Aber er ist auch nie so wirklich dauerhaft mal in Erscheinung getreten. Da gab es dann irgendwann einen Split und dann war er eine Zeit lang als Singles-Wrestler unterwegs, aber so richtig auffällig war er dauerhaft nicht. Also das Bild, was ich von ihm immer noch im Ring habe, ist so ähnlich wie jetzt von Apollo, so dass er hatte auch so Einzelpromos, so ähnlich wie Ezekiel Jackson damals auch. Und da kam er auch nie so wirklich überzeugend rüber. Da stand er so ein bisschen allein auf weiter Flur, hatte ich immer das Gefühl.
Ja, es gab ein Raw-Segment, was er mal hatte, wo er allein im Ring stand und sich komplett verhaspelt hat und dann richtig nervös geworden ist. Da kommen wir gleich noch zu, denn da habe ich ihn auch zu gefragt, da geht es dann um Stärken und Schwächen. Und da ist das dann so ein bisschen rausgekommen auch, warum er vielleicht da so nervös geworden ist. Aber Titus O'Neil, ehemaliger Footballspieler, da haben wir jetzt wieder das, was du vorhin noch gesagt hattest zu Roman Reigns, der eigentlich einen anderen Karriereweg gehen wollte nach der aktiven Football-Karriere, aber ein gewisser Wrestler, ein ehemaliger World Champion, hat ihn zum Wrestling gebracht. Wenn ihr es nicht wisst, wer es ist, hören wir jetzt mal rein. Titus O'Neil hat das gesagt.
Well, I was gonna go into coaching, football, and a good friend of mine, Dave Bautista, kind of encouraged me to at least give this a try, and I ended up going into the back doors of FCW, which is now called NXT, the developmental system, and 2 weeks later I was learning how to become a WWE superstar, and so I guess it was kind of an act of fate to kind of walk in and get a contract, and I've been doing it ever since.
Dave Bautista ist also schuld, dass Titus O'Neil in der WWE ist. Ne? Aber verrückt, wie klein die Welt sein kann, ne?
Definitiv. Also wenn man auch mal so einen Cast mit Bautista gehört hat, also er hat auch schon öfter quasi über Titus O'Neil gesprochen, das sei auch so privat immer noch einer seiner besten Freunde. Definitiv. Und ja, als damals ja diese Suspendierung war mit Titus O'Neil, als er ja quasi Vince McMahon so spielerisch so ein bisschen irgendwie auf der Rampe da so ein bisschen angetouched hat und ein bisschen geschubst hat, ich glaube, da ist auch so ein bisschen so der Bruch passiert zwischen Bautista und WWE, wo er gesagt hat, von wegen, ich könnte mir zwar noch mal ein letztes Match vorstellen, aber ich habe absolut keinen Bock auf den Bullshit von WWE und von Vince McMahon. Und seiner Meinung nach hätte Titus O'Neil da auch schon sagen sollen, komm, scheiß drauf, mach was anderes.
Ja, eigentlich ja. Ne? Aber er wollte dabei bleiben, weil ihm liegt das auch am Herzen. Er macht das gerne. Und dann gab es hier eine ganz interessante Frage eines anderen Pressevertreters, der da war, von der lokalen Presse, dass in Deutschland dieses Bild vorherrscht, dass Wrestling fake ist. Ja, es tut ja nicht weh. Ja, man trifft sich ja nicht und so. Und da hat Titus, und da ist vor allem das Ende ganz interessant, relativ deutlich klar gemacht, dass das, was im Ring passiert, durchaus seine Folgen hat.
Yeah, it's a very physical sport. A lot of times people think that wrestling is not real. But it is very real. The outcomes are predetermined. But the actual physical activity, if I pick up this telephone and I drop it, that's you can hear that, you see that. That's real life, and this is just a telephone. If I pick any of you up and drop you on this ground, you're going to feel it.
Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, als er sagte, wenn er uns jetzt irgendwie anhebt und uns runterwirft, dann tut das weh. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es weh tut, im Wrestling-Ring zu sein. Aber den beiden, die mit mir im Raum saßen, ich glaube, denen ging auch ein bisschen kurz der Stift.
Ja, eben, wollte schon sagen. Ich meine, auf dem Bild, was du gepostet hast mit ihm zusammen, wirkst du ja auch größer als er sogar noch.
Ja.
Apollo Crews, klar, als er auch noch. Nicht, dass er nachher noch Schiss haben muss, dass er mal geschmissen wird, ne?
Also, das Ding ist, ich bin vielleicht ein bisschen größer sogar als Titus O'Neil, aber wesentlich weniger breit. Ich gehe mehr nach vorne.
Im Kubik hat Titus O'Neil auf jeden Fall den Vorteil.
Genau, das stimmt. Aber ist eine imposante Gestalt, dieser Mann. Sehr bedacht, wenn man den mal hört, und ihr hört das ja auch. Und das ist auch, glaube ich, sehr viel Training. Der redet sehr langsam, ja, wenn ihr das, aber sehr nach. Bedächtig, würde ich, genau, bedächtig ist vielleicht das Wort. Der dreht jedes Wort um. Das ist ein echter Profi, der weiß, was er macht. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend in dem Moment.
Musste ja, glaube ich, bei WWE auch sein.
Ja.
Also das ist ja relativ selten, dass jemand auch wie Apollo Crews dann doch mal ehrlich sagt, von wegen, ja, ein bisschen längere Zeit bei NXT hätte mir vielleicht auch nicht geschadet. Weil wir wissen alle, wie petty, wie man so schön sagt, WWE manchmal sein kann. Und wer was Falsches sagt, der wird dann auch mal eine Zeit lang nicht so wirklich beachtet beim Schreiben der Show.
Ja, und gerade Titus weiß ja, wie das ist, eben mal so ein bisschen draußen zu sein. Ne? Und das nur, weil er mal Vince McMahon an den Arm gefasst hat. Ehrlich war er allerdings auch auf die Frage, und da kommen wir jetzt wieder und schlagen die Brücke zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Was sind eigentlich seine Stärken und Schwächen? Und die Schwächen, die hat jeder schon mal gesehen. Aber woran das liegt, das fand ich sehr faszinierend.
My biggest strength would probably be I feel like I can really do anything. My mindset says I can do anything. You say, hey, go out here and do this, and I'll do it, you know. And my biggest weakness is that I'm very hard on myself, sometimes so hard that I end up being nervous with certain situations, and that may impact my performance in certain.
Ja, das kennen wir allerdings auch, ne, Thomas? Also, dass man ja so perfektionistisch ist, dass man manchmal vielleicht ein bisschen zu hart zu sich selbst ist und dann verkrampft. Und das war ja auch so dieser Fall, glaube ich, als er dann bei Raw mal im Ring stand und sich verhaspelt hat. da ist er nicht mehr rausgekommen und ich glaube, das hat er auch gemerkt und da konnte ich mich persönlich mit identifizieren. Wie geht's dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das werden wir persönlich ja auch schon erlebt haben. Wir haben ja irgendwie auch irgendwann vor einigen Jahren da beim Radio angefangen und man ist da auch nicht irgendwie vom ersten Tag an irgendwie super sicher mit dem Sprechen. Man ist natürlich auch irgendwie bedacht, versucht nichts Falsches zu sagen und alleine dadurch passieren dann meistens ja schon Fehler. Von daher kann ich ja auf jeden Fall mich mit identifizieren, was er sagt.
Ja, und das merkt man auch seiner Arbeit an. Ja, also der ist auch einer, Titus O'Neil, den merkt man manchmal auch an, wenn er mal eine Aktion im Ring nicht so gut funktioniert hat, den ärgert das. Also der kann das schlecht verstecken. Ja, das ist so, dann wird aber auch,
ja. Dabei ist es ja gerade beim Wrestling, gerade bei so einem super langen Wrestling-Match, in dem es so viele Manöver auch gibt, ist es ja einfach nur wirklich so ein Fall, wie das typische Oliver Kahn-Motto, weiter, immer weiter.
Ich meine, genau.
Es gibt so viele Möglichkeiten, quasi das wieder coole Aktionen zu zeigen, sodass dieser eine fehlgeschlagene Move sowieso nicht sowieso vergessen wird, quasi, ne? Und irgendwann keinen mehr interessiert. Außer klar, natürlich besonders krasse Botches, wie man so schön sagt, werden natürlich auch Jahre später noch in irgendwelchen YouTube-Videos bearbeitet. Aber letzten Endes kann man auch einfach drauf scheißen.
Ja, besser kann ich es nie sagen, ne? Titus O'Neil hat jetzt nicht den Ruf, der technisch beste Wrestler zu sein. Und das ist auch nicht sein Anspruch, glaube ich. Der möchte der für ihn bestmögliche Wrestler sein und ist das wahrscheinlich auch. Titus O'Neil tut aber eine Menge außerhalb des Rings für die WWE. Denn WWE ist nicht nur Wrestling, WWE ist mittlerweile auch Charity, Philanthropie. Tun viel für Menschen, Susan G. Komen, wenn es um den Kampf gegen Brustkrebs geht, Make-A-Wish und Titus O'Neil ist Celebrity Mega Dad of the Year, ja, Vater des Jahres unter den Berühmtheiten und das ist auch etwas, was er gesagt hat, womit er der WWE außerhalb des Rings auf jeden Fall helfen kann.
But I think that I've helped the sport of professional wrestling, at least the image of it. With the things that I do from a charitable aspect, philanthropy and things like that, and the awards that I've won, Celebrity Mega Dad of the Year. You know, a wrestler is not supposed to be a good dad, you know, but yeah, we are good dads. We're good mothers, you know, to those that have kids. We're good people. And I think that's what I've tried to continuously have, regardless of what kind of character I play on television. That's what I do for a living. That's not who I am for a living. So who I am for a living has kind of helped me grow and be more comfortable to enter this field of what I'm doing for a living.
Das ist nun mal auch der Weg heutzutage in der WWE, ne? Das sogenannte Kayfabe, also dass man ständig seine Rolle auch durchs Leben trägt, das funktioniert halt in der heutigen Zeit sehr schwierig bis in der WWE gar nicht mehr. Und da ist Titus O'Neil natürlich ein gutes Beispiel für jemand, der außerhalb des Rings, außerhalb seines in Anführungsstrichen Charakters, den er porträtiert, eine Menge macht und so natürlich auch für das Image von Wrestling, nämlich als Mega Dad of the Year, ein Wrestler kann kein guter Vater sein, da ein bisschen entgegenwirken will, was natürlich für WWE unglaublich wichtig ist, ne? Gerade in so Märkten, wo es eh schon schwieriger ist.
Auf jeden Fall, das Image wird definitiv positiv beeinflusst. Aber ist er nicht sogar auch alleinerziehend?
Ja, genau.
Ja, ne?
Ja.
Okay. Ja, ich meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben. Auch nicht einfach wahrscheinlich.
Auf keinen Fall. Die sind ja auch immer mit dabei, die Kinder. Nicht immer, ne? Jetzt in der Europa-Tour nicht, aber in Amerika hin und wieder mal, wenn sie nicht in die Schule müssen. Bei großen Events sowieso immer. Da sieht man das auch immer auf seinen Social-Media-Kanälen, wie die Kinder da mit den ganzen Wrestlern rumhängen. Darren Young zum Beispiel hat er auch erzählt. Immer noch einer seiner besten Freunde, der viel mit den Kindern macht auch. Also das Netzwerk scheint zu stimmen. Und Titus O'Neil ist halt wirklich, ja, man würde wahrscheinlich sagen, echt ein Markenbotschafter für die WWE, ne?
Definitiv. Und deswegen sehe ich ihn auch fast irgendwie doch als unkündbar und finde es aber eigentlich noch skandalöser, dass man ihm da diese 60 Tage nochmal reingedrückt hat. So, also scheinbar ist ja dieses Ganze, was er außerhalb der WWE macht, doch nicht so viel wert.
Das muss man durchaus kritisch bewerten. Für eine Aktion, die eigentlich in dem Fall eine Nichtigkeit war. Da wollte man, glaube ich, einfach nur ein Exempel statuieren. Ich kann einfach sagen,
Vince hat wahrscheinlich so ein bisschen seine Autorität so ein bisschen angegriffen gesehen, ne, weil es halt dann ja öffentlich war im Fernsehen.
Ja.
Scheinbar, so wie man das ja öfter mal hört, was Batista auch schon in einigen Casts bestätigt hat, ist es irgendwie Backstage gang und gäbe, dass auch Vince McMahon ankommt und irgendwie rangeln will und so ein Quatsch, so, weißt du? Irgendwie, und sobald du das dann mal irgendwie vor einer Kamera machst, ist es nicht mehr so lustig.
Ja, Titus musste das leider dann hinnehmen, aber er hat sich davon erholt, er macht sein Ding und nochmal vielen Dank an dieser Stelle an WWE Deutschland, dass sie diese Interviews möglich gemacht haben. Wir hoffen in Zukunft auch weitere Interviews hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de anbieten zu können und mir bleibt nur noch zu sagen, das war's. Ja, die Sendung ist rum. Ich wünsche euch viel Spaß bei Backlash. Wir werden nächste Woche drüber sprechen, Thomas und ich. Wir werden in die harte Analyse gehen und dann natürlich hier für euch alle Matches so ein bisschen mal auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass Jinder Mahal WWE Champion wird. Es ist Zeit. Mein Name ist Kevin Schauer und ich bin raus. Und das letzte Wort hat wie immer Thomas Steuer.
Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß bei Backlash und schreibt uns bei Twitter @pinfallmsr, gerne auch bei Facebook auch @pinfallmsr. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche, wenn eine neue Zeitrechnung begonnen hat, nämlich die Zeit nach Jinder Mahal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.